Herzlich willkommen zum PsychCast. Diesmal eine Episode zusammen mit Dr. Dennis Henkel. Dennis ist ein ganz besonderer Gast. Ich stelle ihn gleich mal vor, aber erstmal hallo Dennis.
Hallo Jan. Schön, dass ich da bin oder da sein kann. Ich freue mich auf die Diskussion.
Ja, Dennis habe ich hier als Gast eingeladen, weil er eine Doppelrolle einnimmt. Zum einen ist er Psychiater und Arzt auf einer geschützten Station. Und zum zweiten ist er habilitiert im Institut für Geschichte der Medizin zu Medien und der Medienlandschaft in der Psychiatrie. Und das ist ja ein ziemlich aktuelles Thema. Und deswegen habe ich Dennis gewinnen können, sich mit mir mal zu unterhalten. Dennis, erzähl mal ein paar Worte zu dir selbst, die ich nicht sowieso schon eben verraten habe.
Sehr gerne. Viel hast du ja schon verraten. Ne? Zu meiner kritischen Tätigkeit, klinischen, eigentlich war ich sieben Jahre auch in der Neurologie tätig, bevor ich dann die Psychiatrie gewechselt habe. Habe da auch viel mit geschlossenen Stationen gearbeitet, wo ich jetzt wieder gelandet bin. Und habe schon kurz nach meinem Studium auch wissenschaftlich angefangen in Köln, im Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, wo ich seitdem forsche, primär über die Darstellung von Medizin im Film, im Kino, primär Spielfilme, nicht unbedingt Dokumentarfilme, und konnte da auch schon einiges publizieren, ein paar Bücher, und habe letztes Jahr habilitiert, was mich sehr gefreut hat.
Herzlichen Glückwunsch.
Versuch jetzt dieses Thema auch ein bisschen bekannter zu machen, ne? Wobei du mir ja sehr hilfst.
Ja, sehr gerne. Denn das Thema des Zerrbilds der Psychiatrie in den Medien, das hat reale Auswirkungen auf unsere Patienten, auf unsere Mitarbeiter, auf uns selbst, darüber, wie wir denken, darüber, wie Patienten denken. Und wir wollen es mal auseinanderdröseln. Nun sind diejenigen, die hier zuhören, ja meistens Profis oder jedenfalls mit dem Thema vertraut. Deswegen müssen wir gar nicht mit den Klischees anfangen. Wir müssen nicht anfangen mit einer Flug übers Kuckucksnest. Und andererseits müssen wir doch mit den Klischees anfangen und mit einer Flug übers Kuckucksnest, weil das fester in den Köpfen drin ist, als man so denkt. Also vielleicht, bevor wir mal die ganzen unterschiedlichen Arten der Psychiatrie aufdröseln, erzähl uns mal, wie ein Bild im Kopf entsteht oder wie Medien grundsätzlich das Bild der Psychiatrie in uns allen irgendwie prägen.
Das machen die Medien sehr effektiv. Nämlich nicht so, wie die meisten denken, dass sie uns quasi eine Antwort schon vordiktieren, also unsere Antwort direkt prägen, sondern es ist eher der Deutungshorizont, der von den Medien beeinflusst wird. Und das subtil. Das ist wirklich der springende Punkt, dass, ob es jetzt Werbung ist, ob es wirklich Propaganda ist, ob es normale Spielfilme sind. Es ist ein sehr effektives Vorgehen, um unsere Meinungsbildung ein wenig zu beeinflussen, in eine kleine Richtung, möglichst noch mit dem Anschein der Objektivität. Und dann ist es sehr schnell an den Punkt angekommen, wo wir gar nicht merken, wie wir in eine bestimmte Richtung argumentativ geleitet werden. Du hast schon gesagt, die meisten Zuschauer bei uns sind eigentlich Leute vom Fach. Die sind gar nicht so besonders der Adressat hier. Nämlich besonders gefährdet, wenn man das Wort so nutzen kann, sind tatsächlich die, die kaum Berührung mit der Psychiatrie haben oder nie gehabt haben. Die Patienten, die Menschen, die ins Kino gehen, die Fernsehen schauen, sind dann meist die, die tatsächlich das, ohne wirklich zu hinterfragen, übernehmen. Was vor allen Dingen daran liegt, dass die Medien das in einer gewissen Frequenz und Regelmäßigkeit präsentieren. Genau diese Frequenz und Regelmäßigkeit führt dann dazu, dass die Leute den Eindruck haben, das muss die Normalität sein. Warum hinterfragen, wenn ich es 30 Mal höre? Und genau da ist ein bisschen das Problem heutzutage, dass wir aufgrund dieser subtilen Vorgehensweise das Gefühl haben, wir sind immun. Klar, Medien beeinflussen uns, weiß ich schon lange. Warum soll ich da Acht auf mich geben? Die Medien schaffen es trotzdem sehr, sehr effektiv. Und das auch bei den Menschen, die eigentlich denken, dass sie immun gegenüber dieser Beeinflussung sind. Und das funktioniert oft durch Dramaturgie, vermischt mit Fakten und einem Narrativ dahinter. Zudem kommt sowas wie visuelles Lernen, audiovisuell eigentlich, dass wir eine Form des Lernens haben, die deutlich effektiver ist, als wenn wir nur lesen oder selbst wenn wir nur hören. Wir werden auf mehreren Kanälen quasi beschallt und das bleibt sehr tief im Gedächtnis, oft sogar im kollektiven Gedächtnis. Und so machen die Medien es. Ich muss direkt mal, Klammer auf, sagen, wenn ich von die Medien rede, meine ich jetzt nicht ein großes Konglomerat an beeinflussenden Menschen, die wirklich nur eine Agenda haben. Das ist meist völlig unabhängig voneinander und ergibt sich eher zufällig zu einem Gesamtbild. Aber die individuellen Nachrichtensendungen, die individuellen Filme, die individuellen Serien geben uns das, was wir sehen wollen. Und deswegen ist es so oft das Gleiche.
Ja, als du jetzt angefangen hast, das zu berichten, da habe ich mich daran erinnert, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, da war ich ja auch Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener, Student. Und da werden ja auch schon Bilder geprägt. Und jetzt mit den aktuellen Berichterstattungen ist es nochmal anders. Aber das, was wir erinnern, das spielt trotzdem im Kopf ja irgendwie noch eine Rolle, auch wenn wir jeden Tag die aktuelle moderne Psychiatrie sehen. Ne? Aber auch das, was man so als Kind gesehen hat, das ist ja irgendwie noch verankert.
Ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Das ist, ich bin auch mit EKTs und Krampfbildern, schlimme Elektroden an den Schläfen, Schaum vor dem Mund bei der Behandlung, bevor ich das live gesehen habe oder zumindest theoretisch nachgelesen habe und später live gesehen habe, habe ich diese Bilder auch für Realität genommen. Ne? Das ist, warum sollte man das anzweifeln, wenn es aus so vielen Kanälen kommt? Und im Endeffekt ist das der springende Punkt, den du gerade anbringst. Und selbst wir Profis müssen eigentlich darauf achten, dass wir nicht immer wieder unseren vorgeprägten Erinnerungen zum Opfer fallen.
Ja, und spätestens, wenn ein Patient erstmalig in die Psychiatrie kommt oder wenn ein Angehöriger erstmalig in die Psychiatrie kommt, der bislang die Psychiatrie noch nicht in der Realität gesehen hat und sich vielleicht auch nicht übermäßig viel damit beschäftigt hat, spätestens dann schlagen solche Bilder ja total durch.
Insbesondere bei Medikamenten. Und ich war selbst völlig überrascht, wie viele, 4, 5 habe ich jetzt live gesehen, viele ist vielleicht relativ, junge Patienten mit einer Erst- oder Zweitpsychose, die vor mir gesessen haben und geantwortet haben, nein, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit. Und dann dachte ich mir immer, okay, müssen wir jetzt erst einmal aufklären. Ich bin in den Momenten immer froh, dass die überhaupt mit der Sprache rauskommen und ich dann erkennen konnte, okay, da ist diese Beeinflussung im Hintergrund. Man muss sich aber tatsächlich als behandelnder Arzt auch fragen, wie viele erwähnen das gar nicht? Behalten diese ängstlichen Gedanken und Vorbehalte für sich selbst. Und wir sitzen dann da und denken, okay, wieder einer, der einfach nur Medikamente ablehnt und da gar nichts mit zu tun haben will. Die Realität ist aber, dass viel davon gemacht ist und wir auch viel gegensteuern können, meiner Meinung.
Ich mache oft so Workshops zu Medikamenten und Psychopharmaka und dann frage ich die Ärztinnen und Ärzte da, was assoziierst du mit Psychopharmaka? Und alle, dann ermuntere ich so ein bisschen die Wahrheit zu sagen, was man als erstes assoziiert. Und dann sagen fast alle, macht abhängig, macht die Persönlichkeit flach, führt dazu, dass man nur noch auf dem Sofa liegt. Und all diese Medikamente können ja, oder manche dieser Medikamente können ja einzelne dieser Nebenwirkungen haben. Aber so in dem Bild, wie sie so insgesamt erstmal da sind, so sind sie ja hoffentlich nicht, wenn man sie gut anwendet. Aber das Bild haben wir eben alle. Und dann sage ich immer, ja, merken Sie sich, merkt euch dieses Bild. Denn das haben die Patienten auch immer. Und die Angehörigen auch. Und da muss man erstmal drüber sprechen. Wie hat sich das denn geschichtlich entwickelt? Also da habe ich dich jetzt ja als Experten hier an der Strippe. Wie hat sich das Bild in den Medien denn entwickelt? Vielleicht gehen wir das mal so ein bisschen durch, bevor wir zum aktuellen Medienbild kommen.
Da muss man tatsächlich einen harten Reality-Check machen. Das ist wirklich so, dass die Psychiatrie nicht die rosigste Geschichte hat. Es ist, wenn wir die Elektrokrampftherapie nehmen. Die ist in den 30ern aufgekommen und hat dann schnell Schule gemacht, wurde in den 50ern vor allem in den USA Standard, dann auch abgewandelt in die kontrollierte EKT. Trotzdem blieb das Ganze, das mit ihren martialen Effekten, wie gesagt, die Elektroden, das Schaum vom Mund, das Krampfen visuell da, das hat sich ins Gedächtnis eingebrannt. Und man muss auch ganz klar sagen, das Ganze hatte mittelmäßige Effekte zu Beginn, vor allen Dingen aber auch starke Nebeneffekte. Trotzdem ist hier wieder eine leichte Verzerrung da. Es war damals ein Vorgehen, das der heutigen EKT nicht mehr gleicht. Wir haben viel höhere Stromdosen genommen und auch andere Begleitmedikamente, wenn überhaupt, genommen. Trotzdem hat es dazu geführt, dass die Psychiatrie quasi damit identifiziert wurde. Eigentlich muss man sagen, es hat ein viel risikoreicheres Verfahren abgelöst, nämlich die Insulinschocktherapie. War etwas mit einer Letalitätsrate von knapp 1% und deutlich, deutlich schlimmeren Nebenwirkungen als die EKT, selbst in ihren eindringlichsten Zeiten hatte. Also wenn man so möchte, historisch, könnte man es einerseits als Fortschritt sehen. Das hat nämlich etwas abgelöst, was deutlich mehr Nebenwirkungen hat und auch deutlich gefährlicher ist. Trotzdem wurde es irgendwann inflationär angewandt und wurde auch ganz schnell zum Chiffre für Strafe, für Maßvollzug, für Kontrolle der Patienten. Ein bisschen, wie man es halt aus den Staaten mit den Tasern kennt, ne? Eigentlich auch ein legitimes Ding, was die Schusswaffe ablöst und dadurch deutlich weniger Schaden anrichtet. Auch hier durch mediale Berichterstattung, durch die Bilder, die wir im Kopf haben, ne? Die zuckenden Patienten am Boden, das kann man sehr gut vergleichen. Da wird eigentlich ein halbwegs legitimes Verfahren sehr schnell in eine sehr schmutzige Schublade gesteckt. Und das loszuwerden ist wirklich sehr schwierig.
Ja, und das ist eine wichtige Komponente. Also EKT wird manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung noch als Disziplinierungsmaßnahme gesehen. Dass das ursächlich eine ursächliche Behandlung von Depressionen, wahnhaften Depressionen und manchmal katatonen Schizophrenien ist, das wird von manchen gar nicht gesehen. Manche sehen das als Disziplinierungsmaßnahme oder haben das so im Kopf noch. Das muss man ansprechen, wenn man einem Patienten eine EKT empfiehlt, dass das eine ursächliche Therapie ist.
Vor allem auch zu einer Zeit, wo wir eigentlich noch nichts Medikamentöses an der Hand haben. In den 50ern kam die pharmakologische Wende und dann wurde auch relativ schnell EKT nicht mehr zum Standardprozedere. Ja. Kam relativ hinten im Behandlungsregime. Also es war eigentlich eine relativ kurze Zeit von 25, 30 Jahren, wenn überhaupt, wo die EKT wirklich Erstlinien- oder Zweitlinientherapie war. Und zu dieser Zeit waren alle Alternativen, die da waren, eigentlich deutlich schlechter.
Dann hat sich viel getan in der Psychiatrie. Die Medikamente wurden besser. Die Depression wurde so ein bisschen als Krankheit anerkannt, jedenfalls wenn es ein Burnout ist. Und wenn wir mal ein Fast-Forward zu heute machen, wie würdest du denn heute die Darstellung der Psychiatrie in den Medien beschreiben oder brechen wir es ein bisschen runter auf verschiedene Medien? Wie ist denn heute so das öffentliche Bild der Psychiatrie?
Natürlich hat es sich ein bisschen gewandelt. Das muss man der Sache lassen. Wenn man danach sucht, gibt es auch differenzierte Bilder, differenzierte Sendungen, differenzierte Nachrichten. Das kann man alles finden, wenn man möchte. Man muss aber sagen, unterm Strich hat sich dieses Bild relativ hartnäckig gehalten. Wenn man mal schaut, wie die Psychiatrie sich wirklich entwickelt hat. Ich habe gerade die pharmakologische Wende erzählt. Da kamen natürlich mit den ersten Medikamenten auch Fehler auf. Man hat sie zu hoch dosiert, Clobazin, Nestagin und auch Haloperidol war am Anfang recht nebenwirkungsreich, weil wir es auch sehr hoch als Standardtherapie eingesetzt haben. Das hat alles eine Berechtigung, das hat aber auch relativ schnell aufgehört. Trotzdem haben wir das Bild des Psychopharmaka-Zombies noch im Kopf. Das ist ganz tief verankert. Und wenn wir dann in den 70er Jahren in Deutschland zum Beispiel die Psychiatrie-Enquete haben, so eine große Reformschrift von über 400 Seiten, die dann auch nach und nach umgesetzt wurde. Diese Anstalten haben wir mittlerweile nicht mehr. Es war ja tatsächlich so, dass es noch in den 50er, 60er Jahren so war, dass man Bettensäle hatte, wo 30, 40 Patienten in einem Raum sollten. Heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das funktionieren sollte. Die sanitären Anlagen waren nur mit Glas umrahmt, dass man sehen konnte, dass die Patienten sich auch im Bad nichts antaten. Also es war wirklich schwer zu ertragen, auch wenn man es gesehen hat, aber vor allen Dingen für die Patienten. Und von dieser Anstaltslogik haben wir uns ja nach und nach komplett wegbewegt. Das ist aber so in ihrer Härte eigentlich überhaupt nicht im Film angekommen. Man bedient immer noch die Klischees, aus dem einfachen Grund, weil es dramaturgisch funktioniert. Film ist Fiktion und Film ist auch eine Kunstform und Film will Emotionen erregen. Film will was Tolles schaffen. Nicht unbedingt die Realität abbilden. Soll es auch gar nicht. Da sind wir eher in der Bringschuld, dass wir die Sachen richtig einordnen. Film ist nicht automatisch eine Dokumentation und auch Dokumentationen sind bei weitem nicht immer objektiv. Wir müssen uns also klar sein, was wir da sehen. Passt ein bisschen zu dem, wie wir unsere Folge heute benannt haben. Film ist kein Spiegel der Gesellschaft. Film nimmt gesellschaftliche Themen auf und macht daraus etwas. Und dann wird es reproduziert wieder an uns weitergegeben. Also diese Spiegelmetapher, die sich bis heute hartnäckig hält, stützt ein bisschen dieses Bild, dass das, was wir sehen im Fernsehen, im Kino, die Realität sein muss. Ja, wenn es ein bisschen.
Erzähl vielleicht mal so ein paar Beispiele oder einzelne Beispiele, wie im Moment Psychiatrie gerne in der Filmwelt dargestellt wird.
Hab's ja gerade schon angedeutet mit dem Patientenbeispiel. Eins der hartnäckigsten Stereotypen die in diesem Film kursieren, ist wahnhafte Erkrankungen gleichgesetzt mit der multiplen Persönlichkeitsstörung. Heute nennen wir sie dissoziative Identitätsstörung. Also dieses Bild, ich habe mehrere Personen in meinem Kopf. Und im Film wird das meist so aufgezogen, dass wir die Erzählperspektive von einer Person bekommen. Und am Ende kommt dann die überraschende Wendung. Nein, das ist gar nicht die Person. Das war eine krankhaft eingebildete Person. Und eigentlich ist er jemand völlig anderes. Das ist ein Motiv, was man schon im Stummfilm finden kann. Das Kabinett des Dr. Caligari, einer der ganz großen Psychiatriefilme, nutzt das schon aus. Und das geht immer so weiter. Man kann das heute in Kultfilmen wie Fight Club noch sehen. Später neuere wie Split greift das auf. Hier wird sogar die Diagnose genannt, etwas, was wir selten haben. Filme vermeiden häufig die Diagnose zu nennen. Deswegen bleibt es auch eher wie sowas wie Irrsinn, Wahnsinn im Kopf hängen. Und wenn wir in der Allgemeinbevölkerung an Irrsinn und Wahnsinn denken, denken wir zuerst an die Schizophrenie. Das ist so wie so ein Flaggschiff dieser wahnhaften Erkrankungen. Und ohne dass der Film das proaktiv macht, zu sagen, das ist Schizophrenie, passiert aber nicht unbedingt sehr häufig, verbinden wir das automatisch. Die Schizophrenie ist also, man muss hier einwerfen, der Wortstamm aus dem Altgriechischen sagt wirklich gespaltener Geist. Aber ich bezweifle, dass die Allgemeinbevölkerung im Altgriechischen so firm ist, dass das der Grund ist, warum die Annahme so verfestigt ist, sondern tatsächlich die Tradierung durch die Filme und Medien fatal und in Anführungsstrichen ist dabei, dass es gerade diesen Effekt dann hat, dass man am Ende sagt, wow, wie kann das sein? Der war ja so normal, da wäre ich nie drauf gekommen, dass das auf einmal eine andere Persönlichkeit ist. Er wirkte so nett, so lieb. Klar, am Ende ist das dramaturgisch sehr effektiv. Ne? Wir sind überrascht, das bleibt hängen. Trotzdem erweckt es in uns dann gleichzeitig auch den Gedanken, bewusst oder unbewusst, wenn in diesem Film diese völlig normal erscheinenden Figuren auf einmal am Ende die Wahnsinnigen sind, meist übrigens sehr gefährlich, dann ist der Vorbehalt, das Ressentiment, was man entwickelt, da.
Also meinst, wir kommen ja später nochmal zu den Medien und den Nachrichten und so, aber der Film hat, wenn es nicht ein Dokumentarfilm ist und selbst dann nicht, gar nicht das Interesse, die Psychiatrie möglichst so darzustellen, wie sie wirklich ist, sondern hat das Interesse, Emotionen und Dramaturgie zu erzeugen und zu verschärfen, die eben zum Film passt. Und das Klischee der Psychiatrie ist eben bekanntermaßen anderes als die Realität der Psychiatrie. Der Film funktioniert nach anderen Spielregeln. Also gleich kommen wir noch zu den Nachrichten, die das dann so halb übernehmen. Aber der Film hat gar nicht die Absicht, möglichst gerecht zu sein. Das muss man sich mal klar machen. Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken, den du da formulierst.
Naja, das ist wichtig. Und ich muss das auch noch unterstreichen. Film macht das nicht und sollte das auch nicht machen. Ich habe einige Filmbeispiele, die ich heute nennen werde, das sind alles super Filme. Meiner persönlichen Meinung nach und auch eigentlich der allgemeinen Rezeption. Ich nenne die hier in einem negativen Kontext, weil die eine Beeinflussung bedingt haben. Trotzdem ist Film eine Kunstform. Wir wollen gar nicht anfangen zu sagen, Film muss jetzt das so und so darstellen. Ne? Ganz realistisch. Da haben wir nur noch dröge Filme und das ist schrecklich langweilig. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht nach Zensur schreien. Wir wollen nur das Bewusstsein wecken, dass die Filme...
Erzähl ruhig mal ein paar von diesen Beispielen. Das ist ja interessant.
Vor allen Dingen, ich wollte noch eins anbringen zuvor, zu dem Klischee. Ich finde, eins ist noch sehr wichtig und das ist Gewaltbereitschaft bei wahnhaften Erkrankungen. Die Schizophrenie wäre hier wieder das, was man heranziehen müsste. Es gibt einige Kollegen, die haben eine Datenbankanalyse gemacht und alle Filme, die eine Schizophrenie drin haben, analysiert, wie oft ist jemand dort gewalttätig oder sogar Mörderin. Es waren ein Drittel bis ein Viertel. Wenn man das mal auf die Realität überträgt, ist das eine Verzerrung um 200er Faktor. Das muss man sich mal klar machen, wie wenig das in Realität da ist und wie stark das in diesen Filmen dann immer wieder penetrant dargestellt wird. Man muss eigentlich dann tatsächlich Vorbehalte haben, wenn man dieses Bild übernimmt. Weil wenn einer von drei tatsächlich potenzieller Mörder sein sollte, dann habe ich auch keine Lust, mit denen in einem Raum zu sein. Das muss man.
Das ist ja ein bisschen so wie mit Flugzeugen. Also man sieht ja keine Filme über Flugzeuge, die fliegen und landen. Man sieht ja nur Filme über Flugzeuge, die abstürzen. Aber die menschliche Risikoeinschätzung ist bekanntermaßen so, nicht das objektive, die objektive Häufigkeit geht in die Risikoeinschätzung wesentlich ein, sondern wie verfügbar man Bilder im Kopf hat. Also wenn man wenn man an Flugzeuge denkt und kann sich leicht an 7 abgestürzte Flugzeuge erinnern, die man in den letzten 3 Wochen in den Nachrichten gesehen hat, dann denkt man, Flugzeuge stürzen praktisch jedes Mal ab.
Ja.
Man muss sich dann schon zwingen, Flugzeug zu fliegen. Und in der Psychiatrie-Darstellung ist es natürlich auch so. Wenn jeder dritte Schizophrene, den ich im Film sehe, einen Mord begeht, dann überschätze ich die Gewaltbereitschaft. Es ist schon so, dass die wahnhaften Störungen und die Schizophrenien eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit für Gewalttaten haben gegenüber der Allgemeinbevölkerung, anders als die Gesamtheit der psychiatrischen Patienten. Aber eben nur ganz wenig, also kaum. Aber das Bild in den Medien ist natürlich, so wie du es eben gesagt hast, ganz weit abweichend davon. Und dann übernehmen menschliche Köpfe auch diese Risikoeinschätzung. Das ist so, funktionieren Köpfe einfach.
Also nur als Beispiel, wenn wir die wahnhaften Erkrankungen nehmen und uns fragen, wer ist dort wirklich ein Mörder, dann sind es 0,3%. Wenn man das auf Zahlen überträgt, wenn ich 1000 kranken Leuten mit einer wahnhaften Erkrankung begegne, habe ich eine Wahrscheinlichkeit, dass 2-3 Leute dabei sind. Also die Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass man sich da eigentlich gar keine Sorgen drum machen muss. Es ist auf die Gesamtheit der psychisch Erkrankten gesehen, was glaube ich 17, 18 Millionen in Deutschland sind oder weltweit, verschwindend gering. Die Sorge ist völlig gemacht. Und der Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ist tatsächlich auch nicht so groß. Es ist quasi ein Drittel höher, die Wahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, auf die Menge gesehen ist das verschwindend gering. Und das muss man mal so klar kommunizieren.
Und der Film meint das ja nicht böse. Also es ist ja nicht so, dass die ganzen Hollywood-Regisseure jetzt die Absicht verfolgen, die Psychiatrie schlecht zu machen, sondern wenn man einen Film drehen will, dann muss man eben dramaturgisch etwas aufbauen und etwas polarisieren und etwas nehmen, was die Leute leicht verstehen. Und dafür eignet sich die Psychiatrie oder der schizophren Kranke eben ganz gut, ne?
Vor allen Dingen
erzähl noch ein paar aktuelle Filme, wo man ein Klischee sieht, das nicht real ist.
Ich finde immer, man sollte sich den Film Split angucken. Der ist eigentlich relativ gelungen, macht aber genau das, was Film gerne macht. Nimmt eine reelle Basis. Wie gesagt, hier wird sogar die Diagnose genannt. Fängt auch an, das realistisch aufzuziehen. Völlig glaubwürdig. Und umso weiter die Handlung vorangeht, wird es immer ein bisschen abgefahren, stranger. Mixt man auf einmal wahnhafte Inhalte in diese gespaltene Persönlichkeit, was da gar nichts zu suchen hat, diagnostisch gesehen. Und kurz bevor das Finale kommt, wird es dann quasi richtig fantastisch und driftet ein bisschen in die Horrorebene ab. Und genau das versuchen Filmemacher regelhaft, wenn sie die Psychiatrie dafür nutzen, um eben diese spannungsgeladenen Filme zu erzeugen oder die einen schaudern lassen, die Horrorfilme, dann ist das ein ganz typisches Beispiel dafür, wie es genommen wird, auf einer reellen Basis, wo man einen guten Einstieg hat, dann nach und nach Fiktion in kleinen Schüppchen dazuzugeben, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, was gar nichts mehr mit dem realistischen Anfang zu tun hatte. Da würde ich auf jeden Fall ermutigen, reinzugucken. Oder wie gesagt, Fight Club, den erwähnt. Das ist ein Film, der hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Unglaublich viele haben ihn gesehen. Und im Endeffekt zeigt der Film eine gespaltene Persönlichkeit als höchst gefährliche Erkrankung, die mit unglaublich unkontrollierter Gewaltausübung einhergeht. Wie gesagt, der Film ist unglaublich effektiv und wird positiv aufgenommen, zu Recht. Aber was er darstellt, ist wirklich die absolute Maximalform einer Erkrankung, die völlig entartet, unbehandelt und auch in der Gewalttätigkeit nicht der Normalität entspricht. Und genau da muss man anfangen.
Ich habe den zwar geguckt, aber vor 1000 Jahren geht es da um jemanden, der wirklich eine dissoziative Persönlichkeitsstörung hat oder um eine Schizophrenie oder gibt es das Krankheitsbild nicht, das dargestellt wird?
Das ist tatsächlich genau das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Die Diagnose nennt der Film natürlich nicht. Man muss sich dann immer zusammenreihen, was sollte es sein. Es ist einerseits eine gespaltene Persönlichkeit da. Am Ende, ich nehme jetzt die Handlung vorweg, das Ende, was ein bisschen gemein ist, aber es ist auch ein wahnhafter Charakter dabei. In diesem Film hat er sehr viele wahnhafte Vorstellungen, auch ein bisschen den Verfolgungswahn, der typisch für die Schizophrenie eigentlich ist, die Paranoide. Ja. Trotzdem ist das Ergebnis am Ende dann eine gespaltene Persönlichkeit, die hin und her switcht on-off. Und wir haben eigentlich ein konfuses Mischbild von diesen beiden Erkrankungen, was nicht klinische Realität ist. Trotzdem wirkt es auf uns so und wir gehen mit den Gedanken aus dem Kino, wenn jemand das hat, muss der verdammt gefährlich sein.
Ja, in fest, das Bild, das das Kino in uns erzeugt, das ist ziemlich leitend für unsere Wahrnehmung und unsere Risikoeinschätzung, wobei das Kino es gar nicht unbedingt böse meint und gar nicht verpflichtet ist, die Wahrheit darzustellen. Das ist gar nicht die Aufgabe von Filmen, sagst du, und ich finde das nachvollziehbar. Wechseln wir jetzt mal zu den anderen Medien, also Nachrichten und Zeitungen. Die haben ja sehr wohl die Aufgabe, die Realität so gut wie möglich darzustellen. Denen gelingt es aber auch nicht so gut. Also am deutlichsten sieht man es, wir haben das im Vorgespräch gesprochen daran, dass die Trennung zwischen Allgemeinpsychiatrie und Forensik, also selbst in der Tagesschau und in den Heute-Nachrichten immer durcheinander geht. Also ich denke mir jedes Mal, wenn ich höre, der Patient oder der hier hat eine schwere Straftat begangen, er ist in die Psychiatrie eingewiesen worden, denke ich mir immer, ist es so schwer, in die Forensik zu sagen, weil das ist wirklich ein ganz unterschiedliches Bild. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was, wie es in den restlichen aktuellen Medien so läuft aus deiner Sicht.
Wie beim Film muss man vorsichtig sein, da hinterzusehen. Ne? Das ist wirklich Mode momentan. Ja. Ich bringe mal ein Beispiel. Die John Hopkins Analyse ist sehr bekannt. Da hat man über 20 Jahre eben genau diese Berichterstattung in unterschiedlichen Medien verfolgt und kam zu dem Ergebnis, dass 80% Gewalt erwähnen und nur zwischen 8 und 15% eine Therapie oder die Tatsache, dass die meisten eben nicht gewalttätig sind, wählen. Das ist eine enorme Ziffer. Da muss man sich wirklich überlegen, wie kann das Bild der psychisch Erkrankten überhaupt noch positiv sein, wenn die Benachrichtigungserstattung so einseitig ist. Was aber auch wichtig ist, unsere Nachrichten, früher hätte man Einschaltquote gesagt, heute sind es wahrscheinlich Klicks, werden generiert durch uns, primär. Ne? Würden wir diese reißerischen Überschriften nicht als Vorwand nehmen, um draufzuklicken, dann würden die Leute auch nicht so berichten. Ne? Die müssen immer ein Publikum haben. Und genau diese Tendenz zum martialischen, zum Negativismus in Richtung Psychiatrie und zum Sensationalismus, den muss man auch auf dem Schirm haben. Wenn man so eine Überschrift liest, wieder psychisch gewalttätigte wurden eingewiesen oder wieder ein Massenshooting von einem psychisch Erkrankten, muss man sich ganz klar sagen, okay, ich bleib da jetzt mal raus. Denn die Realität, die kann ich mir ergoogeln über Statistiken, über Beiträge, die nicht so laut schreien. Und genau da sehe ich ein bisschen das Problem. Die Verzerrung ist da, weil wir genau diese Sachen anklicken, diese Sachen konsumieren und lesen wollen und machen uns dann quasi selbst das Problem, dass wir unsere Meinung über eine einseitige Darstellung bilden, weil wir diese so interessant finden.
Da ist auch wieder das Flugzeugabsturzbeispiel relevant. Also die Heute-Nachrichten berichten auch nicht, wenn ein Flugzeug landet, sondern nur, wenn es abstürzt. Und dann haben wir wieder das mit der Verfügbarkeit des Risikos in unserer Erinnerung. Und dann sind eben psychisch Kranke oft gefährlich, weil sie nur dann über sie berichtet wird. Das ist einfach so. Und die sozialen Medien, wie ist das Bild der Psychiatrie in den sozialen Medien? Was würdest du dazu sagen?
Haben wir natürlich tatsächlich Agenda. Und das findet man immer wieder. Meist aus den Staaten rübergeschwappt, aber trotzdem gibt es Bewegung. Man muss sich klar machen, die Psychiatrie ist die einzigste Fachrichtung, die eine Antibewegung hat, die antipsychiatrische Bewegung. Mhm. Die ist primär aus den USA initiiert, dazu nennen, die tatsächlich auch Unsummen da reinstecken, Millionen, um Werbung zu machen, um Ausstellungen zu machen. Ich war letztens in Wien, da wird man aufgehalten und kriegt Flyer in die Hand gedrückt für genau solche Ausstellungen, ne, wie Psychiatrie die Leute foltert und was nicht für schlimme Dinge macht. Du gehst, glaube ich, auch auf die DGPPN. Jedes Jahr, wenn ich da bin, ist dieser Stand davor, der die Psychiatrie diffamiert. Das ist schwer auszublenden. Und genau diesen Einfluss sehe ich zumindest sehr häufig in den sozialen Medien. Es gibt auch die Gegenbeispiele. Du bist ein Beispiel dafür, ne? Aber hier muss man tatsächlich vor Motivation dahinter, muss man Acht davor haben, dass man nicht wirklich eine Agenda auf den Leib geht, die anders motiviert ist als durch Objektivität oder objektive Berichterstattung.
Also ich finde das wirklich sehr interessant, was du sagst, und ich fasse das deswegen nochmal zusammen. Also der Film, der will einfach Dramaturgie erzeugen, damit ich einen schönen Film sehen kann und hat keine böse Absicht. Die Nachrichten berichten halt nur vom Flugzeugabsturz oder von der Gewalttat, weil das deren Aufgabe ist. Aber in den sozialen Medien, da gibt's auch eine ganze Reihe von Leuten oder Gruppen, die absichtlich ein Zerrbild darstellen. Im günstigsten Fall nur, um Magnesium zu verkaufen, das gegen Depressionen helfen soll. Ja, aber die bilden dann auch nicht gerade die wissenschaftliche Wahrheit ab. aber in einem unangenehmen Fall dann auch aus politischer, ideologischer Überzeugung. Und da sind auch wieder Zerrbilder von der Psychiatrie unterwegs. Manchmal ganz andere als im Film. Da geht es hauptsächlich um diese Horrorkomponente, die man mit der Psychiatrie oder mit psychiatrischen Erkrankungen gut unterlegen kann. Da geht es manchmal auch um andere Agenden. Aber all das prasselt irgendwie auf uns ein und dann sollen wir noch ein Bild von der Psychiatrie, wie sie wirklich ist, im Kopf haben. Das ist auch ein bisschen schwierig.
Und gerade im Social-Media-Kontext, die Leute, die das dann kolportieren, glauben ja oft tatsächlich dran. Es ist nicht so, dass ihnen bewusst ist, ich erzähle jetzt eine Unwahrheit und will damit XY beeinflussen. Gibt's auch. Aber die meisten glauben wirklich daran. Und die Psychiatrie gibt ja auch viel Angriffsfläche. Wir hatten ja gerade die Geschichte, der Psychiatrie ist nicht unproblematisch. Und wenn dann noch jemand wie Tom Cruise öffentlich auftritt und das Ganze dick unterstreicht, kann das sehr wirkungsvoll sein. Und dann müssen wir
ja,
auch.
Ja, das ist wirklich so. Also, weil alles das, was der Psychiatrie vorgeworfen wird, das gibt es im Einzelfall. Also es gibt psychiatrische Patienten, die Gewalttaten begehen. Es gibt Medikamente, die diesen Zombiegang machen. Also wenn ich Haldol zu hoch dosiere, kriegt jeder so einen Zombiegang. Es gibt Medikamente, die müde, dick und teilnahmslos machen. Also insofern, wenn man versucht, sich dagegen zu wehren oder wenn man öffentlich sagt, ja, das gibt's zwar, aber das Ziel ist natürlich, dass man solche Nebenwirkungen nicht hat und es ist auch super selten und inzwischen sowieso schon super selten, dann sagt aber jeder, ja, aber meine Großmutter hatte genau das und das hatte die Großmutter dann auch und dann wirkt man wie so ein Pharmalobbyist, der sagt, nein, das gibt's alles gar nicht, während die reale Beobachtung dieses Gesprächsteilnehmers war, ja, aber meine Großmutter hatte das. Also das ist wirklich sehr schwierig, da muss man wirklich sehr differenziert zu unterwegs sein, ja.
Ja, muss man wirklich vorsichtig sein und auch in allem Ehren Internetrecherche, das machen wir alle, auch ich, du genauso. Aber man muss wirklich aufpassen. Man hat hier gerade bei den Reaktionen auf eine Behandlung, das gilt nicht nur für die Psychiatrie, sondern für Krankenhäuser im Allgemeinen. Es gehen die Leute in dieses Rezensionsforen oder schreiben eine Rezension, die sauer sind. Ne, da muss eine Motivation hinter sein. Die wenigsten gehen dahin und schreiben, waren tolle Aufenthalt, Medikamente haben gewirkt, ich bin wieder fit und kann arbeiten. Die machen das einfach nicht. Da muss ein gewisser Druck hinter sein, die wollen sich Luft machen. Und deswegen hat man eine Vorselektion und sieht halt negative Sediment oben. Das darf man nicht auf die 100% übertragen. Ja, diese Fälle gibt es. Und ja, viele Medikamente haben viele Nebenwirkungen. Aber wir versuchen ja tatsächlich individuell für die Patienten das Medikament zu finden, was eben bei diesen Patienten keine Nebenwirkung hat. Und das ist meist auch von Erfolg geprägt. Wir haben mittlerweile eine Latte von 50, 60 Standardmedikamenten, wo wir wirklich unglaublich viel Wahlmöglichkeit haben. Und das ist auch kein Herumexperimentieren an den Patienten, was man dann oft hört. Ich habe schon das vierte Medikament, ich bin hier das Versuchskaninchen. Nein, wir versuchen wirklich von diesen Stoffen, denn jeder reagiert anders auf jedes Medikament, das individuell passende zu finden. Und wenn es beim zweiten nicht geklappt hat, die Patienten die Behandlung abbrechen und dann im Internet meckern, ist das legitim. Aber es ist trotzdem nicht die Realität, in Gänze zumindest.
Wollen wir im letzten Segment vielleicht zu den hilfreichen Sachen kommen? Also was würdest du den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfehlen? Was würdest du Patienten und Angehörigen empfehlen? Wie geht man denn am besten damit um, dass das Bild in der Öffentlichkeit so geprägt oder so im Zerrspiegel ist? Oder was sind Strategien, die in der Behandlung helfen? Was hast du selbst an Erfahrung gemacht, was hilfreich ist, wie man damit besser umgehen kann, wie Berichterstattung besser funktioniert und so?
Ich denke, eine schwere Aufgabe, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, wir verändern jetzt die Berichterstattung, wir verändern die Filmdarstellung. Und in vielen Hinsichten, habe ich ja schon beim Film gedacht, wollen wir das vielleicht auch gar nicht. Wir wollen keine Zensur. Wir müssen halt gucken, dass wir genau das machen, was wir jetzt machen, das publik machen. Die Leute müssen sich dessen bewusst sein, dass die Zerrbilder da sind, dass die per se für sich genommen nicht schlimm sind, nicht zu verbieten sind, böse Absicht so oft haben. Aber wir die nicht als solche wahrnehmen. Deswegen in unser Gedächtnis übernehmen, teilweise ins kollektive Gedächtnis, wenn der Einfluss, wenn die Einflussbreite groß genug ist und es an uns liegt, genau diese Dinge zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Das geht auch bei Patienten so. Ich habe gerade die Beispiele genannt. Proaktiv nachfragen. Woher genau kommt der Vorbehalt? Gegen Medikament XY, gegen die Aufnahme auf die geschützte Station, gegen eine EKT. Genau diese stark stigmatisierten Sachen, die werden ja oft abgelehnt. Nee, will ich auf gar keinen Fall. ohne dass ein wirkliches Argument kommt. Das ist bei vielen Patienten in einem schwer betroffenen Zustand auch vielleicht nicht zu erwarten, aber man sollte trotzdem proaktiv nachfragen. Was sind
ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut ist, das anzusprechen. Also wenn man jemandem die EKT empfiehlt, dann kann man praktisch gar nicht anders einleiten als, ich weiß, Sie kennen das von einer Flug übers Kokosnest, aber so ist es gar nicht. Ja? Dann hat man das gleich schon mal gesagt und dann kann man auch darüber sprechen. Also, dass diese Bilder da sind, wie du sagst, und dass man die einfach auch bei den Patienten hat, das ist halt so. Und wenn man darüber spricht, ist es ein bisschen leichter. Also die Erfahrung habe ich bei dem Beispiel auch.
Und ja. Ich versuche eigentlich bei all diesen Klischees, wenn ich irgendwie mit Patienten rede, ein Medikament versuche einzustehlen, eine medikamentöse Therapie zu beginnen, das Ganze einzuführen mit genau diesem. Es ist nicht so, wie man im Allgemeinen glaubt, wie man es im Kino gesehen hat. Wir werden so und so und so machen. Und was ich auch immer sehr wichtig finde, denn das ist ein weiteres Klischee, was der Film über Jahrhunderte, über, ja, 120 Jahre tradiert hat, die Unfreiwilligkeit der Psychiatrie. Dass man dem Patienten von vornherein klar macht, was wir hier machen, ist freiwillig. Es gibt jederzeit einen Stopp, man kann jederzeit abbrechen und die Entscheidung liegt nicht bei mir als Arzt, zumindest in den absolut wenigsten Fällen. Also psychiatrische Patienten, ambulant, stationär, haben heute die hundertprozentige Entscheidungsgewalt. Und das muss man immer wieder klar machen. Denn die Patienten haben immer noch irgendwie das Gefühl, sobald ich damit anfange, bin ich in irgendeiner Art von Falle und komme da nicht mehr raus. Dann hat sich meine Persönlichkeit verändert durch die Medikamente. Ich habe gar nicht mehr den Drang, den ich früher hatte. Und dann bin ich quasi gefangen in der psychiatrischen Therapie und kann gar nicht mehr überblicken, dass ich dieses vielleicht gar nicht will. Was natürlich nicht der Realität entspricht. Und das proaktiv ansprechen hilft.
Und kannst du denn Kinofilme noch genießen, wenn da so nicht vorhandene Diagnosen kommen und komische Klischees? Wie geht dir das denn so?
Ich genieße die sogar fast noch mehr dadurch. Ne? Die spielen mit Klischees, die bedienen Stereotypen. Ich habe dann ein Grinsen im Gesicht. Ich genieße die, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ich sehe es wirklich als Kunstwerk. Ich sehe es als Unterhaltung. Ich sehe es als ein Kulturerzeugnis, was bereichern soll. Nicht eine Status Quo-Darstellung der Psychiatrie oder ein Dokumentarfilm oder ein Ersatz für ein Lehrbuch oder sowas. Genau das ist es nämlich eben nicht. Was nicht heißen soll, dass es nicht Filme gibt, die sich da Mühe geben, zu entstigmatisieren, die Realität darzustellen. Das gibt's. Aber wenn wir 10 Jahre haufenweise Psychiatriefilme gucken, wird am Ende das Ergebnis trotzdem so sein, dass das Negative, dass das Spannungsgeladene, dass das Zwiespältige, das Erschreckende definitiv die Überhand haben.
Ja. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Also mir ist sehr im Kopf hängen geblieben und das hatte ich, obwohl wir uns vorbereitet haben auf das Gespräch, vorher gar nicht so mir klar gemacht, dass der Film gar nicht die Absicht hat, die Realität darzustellen und dass er das auch nicht muss und dass auch die Nachrichten nicht die Absicht haben können, die normalen Häufigkeiten darzustellen. Die haben die Absicht zu erzählen, wenn was schief läuft und das ist auch in Ordnung. Und bei Social Media gibt es einfach 17 Millionen Motivationen. Die Hälfte sind finanziell getrieben, die andere Hälfte sind ideologisch getrieben und die dritte Hälfte ist vielleicht das, was wir machen, ernsthafte Aufklärung zu machen. Die gibt es ja auch und das finde ich auch sehr gut. Da können wir jetzt gar nicht so viel. Dennis, ich werde verlinken in den Shownotes deine ganzen Publikationen und so, wo man dir folgen kann. Was ist denn deine Hauptansprechquelle, wenn man mit dir Kontakt sucht oder wenn man dir folgen will, was du so machst?
Im Grunde genommen per E-Mail. Das ist eigentlich das Beste, was funktioniert. Da kann man die Instituts-E-Mail nehmen, mein privates auch einzusehen. Die darfst du auch verlinken. Das funktioniert sehr gut. Also da braucht man keinen Masterweg, einfach eine E-Mail schreiben.
Alles klar, so machen wir es. Vielen Dank für das Gespräch, Dennis, und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Psychiatriefilm, aber auch viel Spaß mit der Realität. Das sind einfach zwei andere Sachen.
Dankeschön, Jan, hat mir Spaß gemacht.